Aktuell geht es einmal mehr um die nächsten Sparmaßnahmen zulasten der Bewohner Griechenlands. Finanzminister Schäuble hat da gestern verlauten lassen, die Schulden Griechenlands seien nicht das Problem sei die Tatsache, dass Griechenland sich einen höheren Lebensstandard leistet, als es erwirtschaftet. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du sowas hörst?
Ja, nun, das ist ja so ein Topos, also etwas, was Schäuble nun seit Jahren immer wieder wiederholt und in die Öffentlichkeit ausstrahlt. Dahinter steckt natürlich ein Set aus bestimmten Stereotypen, auch Dispositiv könnte man dazu sagen, ein Dispositiv des selbstverschuldeten Armut der Griechen in diesem Fall oder eben auch bestimmter Menschengruppen bei uns. Und das ist ein Topos, der zieht sich eigentlich insgesamt durch die neoliberale Argumentation. Da geht es darum zu sagen, Menschen verschulden ihre Armut, wie ich schon gerade sagte, eben selbst, wenn sie nicht genügend arbeiten oder eben über das eigene Niveau hinaus leben. Was soll damit bezweckt werden? Eben genau das, dass man versucht, den Lebensstandard, die Normalität im Alltag der Griechen und Griechinnen abzusenken, quasi eine andere Normalitätskategorie ins Leben zu rufen, die dann an die übrigen balkanischen Länder angepasst ist, bedeutet einfach niedrige Löhne, schlechtere Schulen, schlechtere Ausstattung für die Masse, um so eben, auf die Menschen den Druck auszuüben, eben auch geringere Löhne und so weiter zu akzeptieren.
Kommen wir mal zu dem Buch. Was war denn da so dein Ersteindruck? Was hat dich daran gereizt, das Buch ins Deutsche zu übersetzen?
Ja, das Buch ist tatsächlich sehr stark und ich habe jetzt auch schon mehrfach gehört, dass es eines der besten Bücher ist, die in Deutschland zur griechischen Krise erschienen sind. Besonders gut an diesem Buch ist gelungen, dass nochmal der Exkurs gemacht wird in die Geschichte, nämlich ins 18. Jahrhundert zu den Einhegungen, den Enclosures während der ersten Phase der Industrialisierung. Es war ja so, dass es in England die gemeinsam genutzten Allmenden gab. Ne, Allmende ist ja der deutsche Begriff, also das gemeingenutzte Land. Und das allerdings dann eben eingezäunt, eingehegt wurde, als es zur Privatisierung der Landflächen in England kam und überhaupt erst diese Gentry, also dieser Landadel dort entstand. Und das parallelisiert er nun mit der Entwicklung in Griechenland. Er sagt also, dass die Troika, die EU, eben auch Schäuble, der ja gerade schon angeführt war, die Voraussetzungen schafft für moderne Einhegungen von Land durch eben die Kapitaleigner, weil Land so attraktiv geworden sei in den letzten Jahren der Krise. Das heißt also, dass Kapital in Land geht, um eben dort Renten zu erwirtschaften, zu erzielen. Nicht mehr quasi Kapital investiert, um Produktion neu zu ermöglichen. Also meinetwegen, wir machen Auto und reinvestieren dann Kapital, um bessere Autos zu schaffen, sondern eben sie schöpfen diese entstandenen Werte ab, dieses Geld, diesen Mehrwert und investieren das in Land. Um allerdings dann Renten halt, also für sich dauerhaft zu erzeugen. Das heißt also, Chatzimichailis gelingt es, diesen Rekurs, diesen Rückgriff auf die Landfrage, die marxische Betrachtungsweise zu machen und zu erläutern und eben die Parallele zu den historischen Einhegungen zu schaffen. Das finde ich also sehr stark in diesem Buch und ich finde auch, dass er das gut erläutert.
Vielleicht kam es jetzt zum Teil schon ein bisschen rüber, aber wieso nimmt denn ausgerechnet das Land als Investitionsobjekt eine so wichtige Rolle ein? Warum gesteht der Autor dem eine so wichtige Rolle zu?
In Griechenland, sagt er, ist Land schon allein daher sehr wichtig, weil es neben diesem materiellen Wert auch noch einen symbolischen Wert hat. Wir wissen ja alle, wenn wir schon mal dort im Urlaub waren, dass es eben tatsächlich sehr schön ist, dass man oft so eine Sicht hat aufs Meer, aufs Blaue, dass die Strände halt wirklich zum Teil noch sehr naturbelastet sind, aber eben sich auch schon die andere Entwicklung hier andeutet. Hotelkomplexe werden gebaut, oft stecken ja internationale Konzerne dahinter und gar nicht mehr unbedingt lokale Akteure. Und deswegen, ja, ist das in Griechenland so spürbar. Also wenn ganze Strände, so wie eben auch schon in Spanien, in Andalusien, und den Vergleich macht er auch dort im Buch, ja, zersiedelt werden, zerbaut werden, privatisiert werden und die Menschen, die da groß geworden sind an diesen Stränden, gar keinen Zugang mehr haben. Also es geht halt auch um Beschränkung der Ressourcen und eben Zugangsscheidung von Natur, Zugangsbeschränkungen. Das ist so das eine, was in Griechenland wichtig ist. Und das andere eben, dass die Landfrage virulent ist, weil es A, kein Kataster gibt wie bei uns. Also um Besitz an Personen zu koppeln, braucht man ja immer eine Fixierung, eine schriftliche, wem gehört was. Das gibt es bei uns schon sehr lange, aber in Griechenland hat es das nicht gegeben, sondern nach dem Sieg über die Osmanen, die ja dort lange herrschten, wurde das Land einfach so verteilt, um das mal verkürzt zu sagen, und es wurde halt nicht wirklich festgelegt. Und das öffnet Tür und Tor eben der Spekulation mit Land, aber auch dem Landraub durch Kirche, die dann mit gefälschten Dokumenten kommen, aber jetzt eben auch der Troika und anderen internationalen Akteuren, die so mit dem griechischen Staat verhandeln können, dass sie halt zu sehr, sehr geringen Preisen Land zu öffentliche Liegenschaften zugesprochen bekommen. Was dann wiederum zu Extraktivismus führen kann, wie im Fall eben von Eldorado Gold im Norden Griechenlands, wo ja also Gold abgebaut werden soll und da also eine enorme Umweltverschmutzung in Kauf genommen wird. Land ist also gewissermaßen der Pfand für die internationalen Investoren, um eventuell dann auch zu investieren in diesem Land. Das steckt natürlich auch noch dahinter.
Wenn wir uns jetzt diesen titelgebenden Landraub mal genauer anschauen, vielleicht kannst du mal zusammenfassen, wie der ablief und vielleicht auch welche Folgen der bis heute hat.
Ja, Landraub ist natürlich ein Begriff, der aus der internationalen Diskussion stammt. Das ist der englische Begriff Landgrabbing, der dem zugrunde liegt. Und Chatzimichalis weitet diesen Begriff eben jetzt hier auf Griechenland aus. Der definiert also Landraub als absichtsvolle, mit Gewalt und Heimtücke realisierte Unterschlagungspraxis. Das läuft so ab, dass man ganz einfach Gesetze, die es mal gab, ne, zum Schutz des Landes oder auch zum Schutz von tollen Landschaften, die es mal gab, dass man die aushebelt. Dass man also, er nennt das, institutionelle Abweichungen zulässt. Und die verortet er eben genau immer wieder in den Memoranden, also in diesen Kreditpaketen, die Griechenland dann unterschreiben muss, wo auch festgelegt wird, okay, ihr kriegt zu dem und dem Preis, zum Beispiel sagen wir jetzt die 40 Millionen, die Italien gezahlt hat für den öffentlichen Schienenverkehr in Griechenland, also 40 Millionen ist ja gar nichts. Ja, und das sind eben Punkte, die sind explizit und bis ins Detail in den Memoranden geregelt. Sodass eben Regierungen in Griechenland auch sich in gewisser Weise zum Kollaborateur eben dieser Kommodifizierungspraxen macht.
Und wie sieht das heute aus in Griechenland? Also welche Folgen hatte das konkret?
Ja, das ist ja das Traurige. Also ein Bekannter von mir hat mal gesagt, Griechenland blutet aus, und ich finde, das ist eigentlich auch sehr treffend gesagt. Ein Volk, was immer schon arm war in der Breite, wird noch ärmer. Also seit Beginn der Krise hat sich die Armut verdoppelt. 2008 wird so als Krisenbeginn angesetzt. Die Arbeitslosenrate steht ja im Moment bei 23%. Immer mehr Leute treffe ich jetzt hier, auch top ausgebildete griechische junge Leute, Ärzte, Ärztinnen, die hier arbeiten müssen, die also ihr Land verlassen. Und wir wissen, dass es dort in den Krankenhäusern nicht gut aussieht. Hoch ausgebildete junge Menschen, Bildung hat traditionell in Griechenland einen sehr, sehr hohen Wert, die jetzt hier zu uns strömen, für die wir nie einen Cent, also mit wir meine ich jetzt der deutsche Staat, nie einen Cent gezahlt haben, die uns hier zur Verfügung stehen. Das ist auch eine Art von Mehrwert. Dann natürlich einfach viele, viele Familien, die auf eine Rente angewiesen sind. Die Renten wurden ja massiv und mehrfach beschnitten. Ist auch wieder eine Forderung des IWF, wenn es darum geht, dass er jetzt auch in das Kreditpaket mit einsteigt, die noch weiter zu kürzen, noch mehr Reformen zu machen. Und da steht halt immer im Mittelpunkt bei Reformen, sogenannten Reformen, dass die Arbeitsrechte ausgehebelt werden. Also das, was wir hier kennen, zum Beispiel Tarifverhandlungen, ne, ist ja ein gesetzlich verbrieftes Recht, ist dort schon lange nicht mehr gang und gäbe. Das heißt, man versucht den Arbeitsmarkt komplett zu flexibilisieren, um eben auch weiterhin Druck auf Löhne und Gehälter auszuüben. Und die Frage ist wirklich, wie die Leute überhaupt noch ihren Alltag da bestreiten, ne? Wenn man zum Beispiel als sechsköpfige Familie nur noch eine Rente hat, die vielleicht 500 Euro beträgt. Es gibt viele, viele, die hungern, das ist kein Geheimnis. Es gibt viele, viele, die sich keine gute Gesundheitsvorsorge mehr leisten können. Zum Beispiel ein Bekannter von mir, der musste aufgrund des Hirnschlages seiner Ehefrau, eine Wohnung gekauft als Altersvorsorge. Das ist eben auch sehr typisch in Griechenland, dass die Leute eben versuchen, aufgrund der hohen Inflationsraten, die es immer gab, halt in Land oder in Wohnungen einfach zu investieren. Der musste alles verkaufen, um überhaupt die Krankenhausversorgung seiner Frau dann zu gewährleisten. Ja, und da schließen sich dann schnell Schicksale mit Obdachlosigkeit und so weiter auch an. Also die Lage ist wirklich hoffnungslos. Bis 2050 soll Griechenland 60% des Bruttoinlandsproduktes für den Schuldendienst aufbringen. Also man fragt sich, wie soll das jemals gehen? Ne?
Das vierte Kapitel von dem Buch Schuldenkrise und Landraub in Griechenland, das trägt jetzt den Titel Holen wir uns das Land zurück. Mhm. Wie stellt sich denn der Autor Kostis Hatzimichalis das vor?
Ja, das ist auch ganz schön formuliert, finde ich. Also er stellt den Einhegungen in England und den Einhegungen eben oder dem Landraub heute Einhegungen von der anderen Seite gegenüber, Einhegungen von links, Einhegungen durch die Zivilgesellschaft. Und er gebrauchte ein Bild. Er sagt also, wenn sich eine Menschenkette um die Mine in Eldorado, also in Reykjavik, Eldorado Gold, einfach gruppiert stellt und das Land verteidigt, also selbst einhegt, gemeinsam einhegt, dann gäbe es die Möglichkeit, eine Chance, zumindest die Option auf kollektive Nutzung von Land aufrechtzuerhalten, sodass sie nicht ein für alle Male für die Zukunft tatsächlich dann verschütt geht, verloren ist. So kann man sich das bildlich vorstellen. Man müsste den Autor mal genauer fragen, ob er eben noch mehr, sagen wir, Vorschläge hat. Er lebt ja nun in Griechenland als Geograf und möglicherweise möchte er auch, dass wir, dass die Menschen dort die Strände besetzen. Ich weiß es nicht. Man müsste ihn fragen. Aber es ist ein ganz schönes Bild. Einhegung von links und natürlich dann auch die erneute Beschäftigung mit der Landfrage, die natürlich auch zentral ist. Wenn man kein Land hat, kann man nicht essen. Also wir hier zum Beispiel, wir haben in Bochum auch einen Gemeinschaftsgarten, wo halt natürlich auch experimentiert wird mit Anbau von Lebensmitteln. Wir kennen das ja auch aus den USA. Und das ist eben, finde ich, eine Möglichkeit, sehe ich jetzt, Land einzuhegen, Land zu nutzen gemeinsam und sich auch darum zu kümmern, dass man einfach die Ressourcen hat, also Nahrungsmittel. Ne? Und da haben wir vielleicht jetzt jahrelang, haben wir das nicht so realisiert, weil wir auch von Natur ja geschieden sind durch unsere Arbeitspraxen. Die wenigsten von uns arbeiten in und mit der Natur, ohne das jetzt romantisieren zu wollen. Das ist ja auch immer so eine Problematik. Müssen wir uns sicherlich damit näher beschäftigen, woher kommt unser Essen, wo und wie leben wir und mit wem leben wir dann auch zusammen.
Wenn du von der Einhegung sprichst, eben von links, das ist ja im Prinzip eine soziale Bewegung auch, die da gemeint ist. Mhm. Gibt es denn einen Ansatz dazu, also für so eine soziale Bewegung in Griechenland, um diesen Landraub zu stoppen?
Das, denke ich, wäre schön, wenn das in der Breite der Fall wäre. Natürlich gibt es überall auch örtliche Bewegungen, also zum Beispiel gegen den Extraktivismus, darüber hatte ich ja schon mehrfach gesprochen, oder auch auf den Inseln gegen die Vermarktung der Energie. Da geht es eben um diese großen industriell betriebenen Windparks, die jetzt also in Griechenland sehr, sehr modern sind, ne, weil eben die Regierung und die Kommunen dazu gezwungen sind, Land zu veräußern. Da gibt es viel Widerstand, natürlich auch gegen örtliche Megaprojekte, also Hotelbau, Flughafenbau. Beispielsweise soll in Kreta noch ein dritter Flughafen jetzt gebaut werden, der natürlich auch dazu dient, wirklich einen Massentourismus herbeizuführen, wie ja schon in anderen Staaten der Fall ist. Also da gibt es örtliche Bewegung. Von einer Massenbewegung würde ich jetzt dem Fall nicht sprechen. Zu stark ist mittlerweile auch unter der Bevölkerung die Angst vor der Verschuldung oder der Staatsschulden, des Bankrotts des Landes. Und zu stark ist natürlich mittlerweile auch tatsächlich die Resignation. Wenn man sich vorstellt, dass diese Menschen seit 2008 permanent auf die Straße gehen, Plätze besetzen, sich wehren, jetzt in 2015 Syriza eben gewählt haben an die Regierung und trotzdem auch diese Regierung nicht genug Widerstand gegen die Memoiren auf die Straße bringt, dann verstehe ich die Menschen, die sagen, wir können nicht mehr, wir sind einfach müde, wir schaffen das nicht mehr. Und genau an dem Punkt finde ich es halt auch wichtig, dass dieses Buch hier in Deutschland bei uns, wie der Autor sagen würde, im globalen Norden erscheint. Es geht eben einfach auch darum, dass wir diese Bewegungen unterstützen hier und sagen, also wir brauchen ein solidarisches Europa. Wir brauchen Deutschland nicht als Zuchtmeister des Südens. Schotte sagt ja auch immer gerne, die sollen ihre Hausaufgaben machen. Das ist ein sehr, sehr bezeichnendes Bild. Also er ist der Oberlehrer und oder Deutschland ist der Oberlehrer und sagt also, was die Leute zu tun und zu lassen haben. Ich glaube, die Griechen machen ihre Hausaufgaben ganz gut. Die Griechen zeigen, dass es so nicht geht, auch mit der Abstimmung, mit dem Referendum in 2015, mit ihrem Widerstand. Sie zeigen, dass es auch Werte gibt, die wir verteidigen müssen, nämlich tatsächlich Demokratie, ne, Bürgerbeteiligung, das Gespräch, die Kommunikation und nicht einfach der permanente Ausnahmezustand, so wie es auch der Autor beschreibt, der halt in Griechenland durch die Memoranden herrscht.
Du hast jetzt schon das Echo in Deutschland ein bisschen angesprochen. Wie nimmst du denn die Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit in Bezug auf Griechenland so wahr?
Es ist natürlich mittlerweile auch tatsächlich schon einige Zeit ins Land gezogen. 2008 begann die Krise. Einige erinnern sich an den Fokustitel, die Nike, die dann den Stinkefinger zeigt. Den Stinkefinger hatten wir nochmal mit Varoufakis in dieser berühmt-berüchtigten Günther Jauch-Sendung, wo es sich ja schließlich herausstellte, dass es ein Fake war. Also Varoufakis soll ja angeblich den Deutschen den Stinkefinger gezeigt haben. Nach dem Motto, ist uns doch egal, ob ihr da zahlt oder nicht, ne? Was natürlich wirklich ein irremediales Echo ausgelöst hat. Die inhaltlichen Positionen von Varoufakis waren überhaupt nicht mehr wichtig. Das heißt also, wir haben hier tatsächlich auch mediale Diskurse, die je nach Bedarf der aktuellen politischen Lage auch zugespitzt werden. Und Agenda-Setting wird in den Talkshows natürlich auch massiv betrieben. Das heißt also, der Diskurs verändert sich. Während wir bis 2008 wirklich ein gutes deutsch-griechisches Verhältnis hatten, hat sich das seitdem massiv verschlechtert. Griechen berichten, sie werden auf der Straße angespuckt oder ihnen wird gesagt, ach, ihr sollt doch erstmal arbeiten, ne? Solche Sachen müssen die sich anhören. Menschen, die hier seit Jahrzehnten leben. Das heißt also, in der Breite, denke ich, hat sich die Atmosphäre tatsächlich verschlechtert. Auf der anderen Seite aber, und das muss man auch sagen, steigen die Touristenzahlen, die Besucherzahlen jedes Jahr weiter an. Also die Leute sagen, wir fahren da weiterhin, wir unterstützen das Land, wir lassen uns das nicht kaputt machen, wir stehen zu den Griechen. Aber dass Söder gestern, ja, Markus Söder aus Bayern zum Beispiel sagen könnte, naja, als Pfand hätten wir jetzt ganz gerne mal die Goldreserven der griechischen Nationalbank. Das ist schon ein starkes Stück und auch eine neue Speerspitze. Natürlich dient er sich damit auch den Rechtspopulisten an, die einen ganz stark antieuropäischen Diskurs pflegen. Also Brexit, Marine Le Pen will ja jetzt auch dann das Referendum für den Europaausstieg machen und so weiter. Also da muss man ganz stark sich dem entgegenstellen und sagen, Europa gibt es nur mit Griechenland. In Europa kann nicht bedeuten, dass wir uns, dass die Menschen sich auseinander dividieren lassen, sondern dass sie auch zusammenhalten. Und es kann auch nicht bedeuten, dass man zurückfällt in so eine, im Prinzip in Kriegspolitik. Also die Nazis haben ja da in der Besatzungszeit in Griechenland, haben ja tatsächlich die Goldreserven der Bank geplündert. Und allein schon diese Parallele finde ich unerträglich. Das muss man alleine aus historischer Verantwortung kann man sowas nun wirklich nicht, solche Stereotypen nun wirklich nicht bedienen.